ARD.
Die Verpackungen sind bunt und sollen uns Appetit machen, doch oft sind sie eher eine Blackbox. Und beim Blick auf die Zutatenliste, da ist der Appetit plötzlich verschwunden. Die Rede ist von den Lebensmitteln, die wir vor allem aus den Supermarktregalen holen. Kann ich darauf vertrauen, dass es da, wo man die Produkte verpackt, auch hygienisch zugeht? Und wenn aus den Zutaten etwas Neues entsteht, ist da wirklich nichts drin, was ich nicht will? Wer kontrolliert das? Wie häufig und in welcher Gründlichkeit? Darüber reden wir.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Audiothek oder Ihrer Podcast-App gefunden haben. Ich bin Thomas Lopau und von Haus aus Optimist. Wird schon okay sein, das denke ich mir so beim Einkauf. Schließlich hat der Hersteller ja auch einen Ruf zu verlieren. Andererseits habe ich selbst oft genug Nachrichten verlesen mit Rückrufaktionen. Ist das eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass es so etwas gibt? Um das zu klären, habe ich Menschen eingeladen, die tagtäglich damit zu tun haben. Von der Herstellerseite ebenso wie von der Seite der Kontrolleure und Verbraucher. Warum auch ein Boxprofi vorkommt und eine junge Frau in historischem Gewand, das klärt sich noch auf. Ich stelle Ihnen meine Gäste jetzt vor und dann sprechen wir über Vertrauen in unsere Lebensmittel. Ich habe überlegt, warum mache ich das jetzt eigentlich? Wir haben eine Frau in der Runde, fängt man mit der Frau an und dann habe ich aus Versehen wahrscheinlich sozusagen die Anfangsbuchstaben der Nachnamen in umgekehrter Reihenfolge mal was ganz Neues. Deswegen sage ich zuerst, schönen guten Abend Dr. Mario Stein, der Leiter des Referats Lebensmittelüberwachung im Erzgebirgskreis. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Dann ist Verena Leister bei uns, Eventköchin, Catering-Anbieterin, noch vieles mehr, das wird sie uns erzählen, aus Dresden. Flavor Blast ist, ich weiß gar nicht, ist es eine Marke, ist es ein Versprechen, wahrscheinlich beides ein bisschen. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ja, würde passen, ne? Es ist auch
ja, das klingt doch ganz nett.
Genau. Also eine Geschmacksexplosion, wenn ich es mal so frei übersetze, würde das so sein, dafür sorgen Sie.
Tatsächlich.
Richard Lehmann ist dabei, er ist Werkstudent, noch muss man sagen, und vielleicht eines Tages mal der Chef, beziehungsweise das Versprechen ist glaube ich schon da, der genau. Käserei Lehmann GmbH, ein Familienbetrieb in Leipzig, der im Moment von der Mama geführt wird, die krankheitsbedingt jetzt nicht bei uns sein kann. Aber es ist ja gut, wenn der Junior da ist, da haben wir gleich noch ein Thema mehr, nämlich wie es so ist, in diese Branche zu wechseln. Schön, dass Sie sich ins Radio für uns einmal setzen, ist, glaube ich, eine Premiere, ne?
Genau, das allererste Mal.
Genau, da kann überhaupt nichts schief gehen, das geht gut. Und Mike Hennig ist da der Vorsitzende des Sprecherrats vom Netzwerk Ernährungsgewerbe Sachsen. Hallo.
Guten Abend.
Wir sind ein bisschen zeitlich, also erstens sind wir wieder verteilt in Dresden und Leipzig. Witzigerweise sind wir auch noch so verteilt, dass diejenigen, die für die Lebensmittel stehen, nämlich der Mann vom Netzwerk und der Mann aus der Käserei, die sitzen mit mir in Leipzig und die anderen, die ein bisschen so drauf gucken, nämlich die Köchin, die sagt, ich kaufe hier keinen Mist, und natürlich der Lebensmittelüberwacher, die sitzen in Dresden. Also insofern, falls es haarig werden würde, wird es schwer, sich in die Haare zu kommen, aber es ist ja eine Gesprächssendung und wir wollen ja mit Argumenten untereinander uns vielleicht auch so ein bisschen ergänzen, dass wer uns zuhört, sagen kann, ah ja, okay, ich kann jetzt noch ein bisschen besser einschätzen, was da im Regal liegt. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Und deswegen, jetzt habe ich die Titel genannt, jetzt habe ich schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben, aber ich habe jetzt noch nicht weiter gefragt, vielleicht wie Sie mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Herr Stein, ich habe Sie als erstes genannt, ich frage Sie mal, Sie sind ja nicht nur irgendwie im Labor zu Hause, sondern generell zumindest einen Teil des Lebensmittels kennen Sie auch anders, ne?
Ja, also vom Essen natürlich, das ist ganz klar.
Stimmt.
Ich bin ja auch Konsument, aber meine Hauptaufgabe ist natürlich, so ein Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt zu leiten, und zwar in dem Fall das im Landkreis Erzgebirgskreis.
Mhm. Und da ist beides drin, ne? Also Sie gucken auf die Lebensmittel, aber auch auf die Tiere.
Genau, das hat sich traditionell in Deutschland so entwickelt. Es wird vom Amtstierarzt geleitet und wir haben im Prinzip drei thematische Hauptsäulen zu bearbeiten. Das ist einmal die Lebensmittelüberwachung, dann zum zweiten die Tierseuchenbekämpfung bzw. Vorbeugung und Überwachung und zum dritten natürlich der Tierschutz. Mhm. Insofern spielt das auch alles ineinander über.
Okay, jetzt hatte ich schon gesagt, Richard Lehmann, Familienbetrieb Käserei, das ist ja quasi jetzt die andere Seite. Sie kriegen Besuch von Menschen wie Herrn Stein ab und zu mal in der Firma.
Genau, regelmäßig, ja.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, da kündigt sich jemand an oder kündigen die sich überhaupt an?
Ja, teils, teils. Also manchmal auch unangekündigt, aber ich denke dadurch, dass wir eigentlich relativ sauber arbeiten, kann ich mal so sagen, klar ist man da erstmal aufgeregt, aber man kann gut mit den Menschen umgehen, man redet mit denen gut und dann klappt das eigentlich auch alles. Und
Bis jetzt ist auch noch nichts großartig schiefgelaufen.
Okay, ich habe so überlegt, es ist ein bisschen wie beim TÜV vielleicht, ne? Man fährt mit seinem Auto hin und sagt, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, aber was der mit der Plakette macht oder nicht.
Genau, man hofft es trotzdem, aber man weiß dennoch, dass alles richtig geht.
Okay, Dr. Stein, Käsereien in Ihrem Bericht, ich weiß es nicht genau, wie im Erzgebirge die einzelnen Erzeugerbetriebe aufgestellt sind.
Da wir haben auch einige kleinere Direktvermarkter, genau.
Okay.
Insofern ist seine Tätigkeit mir nicht ganz fremd.
Okay. Und sind das traditionell diejenigen, wo Sie sagen, da wird immer gut durchgewischt oder ist das eher so eine Käserei? Also alles Käse klingt ja erstmal so im Volksmund ein bisschen wie, wer weiß, das könnte auch vielleicht nicht so schick sein. Aber das glaube ich gerade, wenn man in diesem Bereich von der Molkerei über diese Produkte geht, da rächt sie es ganz schnell, wenn man nicht sauber ist, ne?
Ganz genau. Es ist beim Käse ein ganz, ganz gutes Produkt. Wenn dort irgendwas nicht stimmt mit der Milch, zum Beispiel mit diversen Rückständen, Antibiotika-Rückständen, dann funktioniert das nicht. Denn man arbeitet ja mit lebenden Mikroorganismen, also die auch diese Reifung hervorrufen. Und das funktioniert dann nicht. Insofern ist das schon ganz wichtig, dass man dort eine klare Linie verfolgt, hygienisch.
Kann man es dann auch umdrehen und sagen, wenn der Käse einem nicht entgegenkommt im Regal, dann ist noch alles gut?
Nicht unbedingt. Also das ist, es ist schon komplex. Also es können theoretisch auch Krankheitserreger drin sein, die man nicht sieht.
Aber ansonsten generell erstmal, natürlich haben Sie einen ganz anderen Blick auf die Geschichte und da Sie die Labore kennen, wissen Sie auch, mit welchen Möglichkeiten man da arbeiten kann. Aber wenn wir jetzt einfach nur als Kunden sagen, dann ist doch eigentlich so die Nase und so der erste Moment, das erste Pitzeln auf der Zunge kein so schlechter Ratgeber in vielen Dingen, nicht nur beim Molkereiprodukten.
Auf jeden Fall. Also der gesunde Menschenverstand, der wird natürlich benötigt und den hat auch der Durchschnittsverbraucher. Ich sage mal Durchschnittsverbraucher. Ne, das ist vorhanden und das hilft weiter.
Okay. Frau Leister, beim Durchschnittsverbraucher, da haben Sie jetzt abgeschaltet geistig, ne, weil Sie sind ja dann sozusagen die Powerverbraucherin wahrscheinlich. Was schlägt bei Ihnen zuerst an, wenn mal irgendwo in einem Ihrer Kühlschränke fürs Catering oder für die eigene mittlerweile Kochschule, die es jetzt auch bald gibt, wir kommen dann noch dazu, was Sie alles machen, wenn da irgendwas Ihnen komisch vorkommt, was ist da, wo merken Sie es zuerst dran?
Also grundsätzlich ist ja immer das Ziel, dass es gar nicht so weit kommt, dass einem etwas komisch vorkommt. Das heißt, wirklich tägliche Kontrolle. Man muss natürlich alles beschriften mit einem korrekten Datum. Das wird jetzt der normale Verbraucher zu Hause nicht machen. Das ist aber ganz wichtig in der Gastronomie. Man beschriftet alles mit Daten. Das Ganze ist natürlich auch wichtig, um zu wissen, wie lange darf ich etwas aufbewahren. Es muss immer abgedeckt sein. Auch Dinge, die vielleicht nicht gerade zu Hause immer zwingend umgesetzt werden, im eigenen Kühlschrank mit Sicherheit. Aber dann hat man natürlich auch seine Verantwortung. Kühlkontrolle generell, das heißt Temperaturlisten führen. Also grundsätzlich sollte es eigentlich nie dazu kommen, weil man täglich kontrollieren muss. Wenn es doch der Fall ist, dann muss man natürlich ganz klar das Lebensmittel entsorgen.
Ja, gibt es da, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, zu Hause macht man es vielleicht nicht, haben Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, also das würde ich zu Hause vielleicht auch ein bisschen lockerer handhaben, aber im Beruf auf keinen Fall?
Ah, das ist bei mir so drinne. Dadurch, dass ich das schon immer so mache und seit über 10 Jahren Selbstständigkeit, bin ich da auch so ein kleiner Kontrollfreak, was vielleicht auch ganz gut ist, aber wenn man jetzt doch mal in den Kühlschrank bei einer Freundin schaut, wo man zu Besuch eingeladen ist, dann denkt man sich, ah, okay. Da muss man auch mal drüber hinwegsehen, dass da vielleicht auch einfach ein Teller mit Wurst und Käse nicht gerade abgedeckt im Kühlschrank ist. Genau. Aber bei mir ist das so verankert, dass ich da auch ein bisschen penibel bin.
Ich stelle mir gerade diese kleine Party vor, wenn Sie am Kühlschrank sich rumdrehen, Time out, bevor die Musik weitergeht, müssen wir erstmal über Kühlschrankmanagement reden, so in der Richtung.
Ja, manchmal schnappe ich mir dann auch selber die Folie und gehe erstmal überall drüber bei der Freundin am Kühlschrank.
Okay, gut. Herr Hennig, Vorsitzender des Sprecherrats vom Netzwerk Ernährungsgewerbe Sachsen. Jetzt muss mal eine Sache, die hatte ich eben schon mal fast angefangen, nochmal dazu sagen. Es gab gerade ein Treffen, ja, dieses Ernährungsnetzwerk trifft sich traditionell einmal im Jahr und zwar mit den Freundschafts- oder Verband, den Brüdern in Sachsen-Anhalt und in Thüringen. Und dann gibt es den Mitteldeutschen Ernährungsgipfel. Und ich war in diesem Jahr, das war vor einer Woche, unabhängig vom MDR dabei und konnte das Programm begleiten. Dadurch sind wir uns schon mal begegnet. Frau Leister habe ich auch dort gesehen. Nach ein paar Interviews, die wir nachher hören werden, die habe ich natürlich bei der Gelegenheit schön für diese Sendung mir dann schon als Konserve sozusagen in den Kühlschrank gelegt, um bei diesem Bild zu bleiben. Also das muss man einfach wissen. Ich habe dadurch so ein kleines bisschen Ahnung von den Dingen, aber ich habe natürlich nur die eine Seite. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich mit Herrn Stein jemanden habe, der immer sagen kann, Veto. Da muss man aber auch dran denken, dass in diesem Bereich des Gewerbes das und das passieren kann. Also da, Herr Stein, setze ich auch auf Sie. Herr Hennig, gibt es vielleicht traditionell im Ernährungsgewerbe, wenn Sie uns erstmal kurz einen Ausflug geben, was da so alles dazugehört, ein paar Bereiche, wo Lebensmittelkontrolle noch wichtiger ist als vielleicht bei anderen Teilen? Oder ist es überall so?
Na, prinzipiell ist im Lebensmittelgewerbe die Kontrolle immer ganz wichtig. Die wird erstmal sichergestellt, natürlich auch durch Herrn Stein und durch andere Institutionen auch. Es gibt ja auch noch sogenannte Plaketten, die jeder Hersteller braucht, wenn er überhaupt mit Lebensmitteln handeln will, wie zum Beispiel das IFS, ne, International Food Standard. Das muss jeder Hersteller bestehen, wenn er in die Regale des Handels möchte. Das ist auch von Jahr zu Jahr immer härter geworden, sodass im Endeffekt jeder, der mit Lebensmitteln hantiert, der welche herstellt, in den Verkehr bringt, in Deutschland zumindest relativ allumfassend kontrolliert ist und man sich da eigentlich wenig Sorgen machen muss.
Ich hatte ja so gesagt, man spricht gerne, was heißt gerne, man spricht überhaupt nicht gerne, aber man spricht dann immer über Lebensmittel, wenn der nächste Skandal da ist. Also ich habe jetzt noch EHEC war noch sowas, was ich mich erinnert hat, wo man ewig nicht wusste, wo kommt dieser Erreger her, und der war dann in Sprossen, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Wahrscheinlich Dr. Stein weiß sofort, ja genau, in dieser Charge aus der Gegend. Aber das sind so Dinge, und natürlich, wir werden nachher vielleicht nochmal auf die Vogelgrippe eingehen, wenn solche Tierseuchen unterwegs sind, dann hat man wieder ein geschärftes, einen geschärften Blick für solche Dinge. Sonst ja eigentlich nur, wenn man über Rückrufaktionen in irgendeiner Art und Weise hört. Ist das irgendwas, was in der Branche normal ist? Ist ein Rückruf eigentlich etwas Schlechtes, oder ist es sogar ein Zeichen dafür, dass die Kontrolle funktioniert?
Beides, sagen wir mal so, jeder, der einen eigenen Garten hat, hantiert eigentlich täglich viel mehr mit der Gefahr, sich mit Erregern oder sonstigen zu infizieren. Weil die sind im Boden, die sind überall, die sind im Gemüse, die sind im Salat, überall mit dabei. So, und die Hersteller, die müssen eben sicherstellen, dass die dann entweder rausgewaschen werden oder behandelt werden, oder die Lebensmittel müssen behandelt werden, dass sie sicher werden und müssen auch verpackt werden, dass sie sicher bleiben bis zu ihrer Mindesthaltbarkeit. Das heißt, die Lebensmittel, die ich kaufe, sind eigentlich sicherer als die eigenen im Garten. Aber im Endeffekt ist alles ein Stück Natur. Ob es jetzt Fleisch ist, ob es Käse ist, ob es Salat ist, es ist alles ein Stück Natur. Und da gehört eine gewisse Infizierung auch mit teilweise Bakterien, mit kleinen Tieren und so weiter immer dazu. Die Lebensmittelüberwachung, auch Veterinäramt und wir natürlich als Hersteller oder alle Hersteller sind natürlich verantwortlich und schauen ganz, ganz intensiv danach, dass da nichts über die Grenzwerte geht. Denn ist das mal der Fall, dann kann es zu dem kommen, was Sie gerade gesagt haben, zum Rückruf. Das möchte natürlich jeder Hersteller vermeiden, weil das unheimlich teuer ist. Und natürlich, was viel wichtiger ist, wir wollen ja unsere Konsumenten nicht gefährden.
Und ein dritter Teil noch, man hat ja auch einen guten Ruf zu verlieren, da schwenke ich mal rüber zu Richard Lehmann von der Käserei Lehmann. Ich frage ja mal am Anfang so ein bisschen ab, haben Sie so eine Idee, wie man kurz mit einem Satz sagen kann, wie Sie zum Thema stehen? Und da hatten Sie mir dann zurückgespielt, wenn unsere Kunden unsere Lebensmittel seit über 100 Jahren nicht vertrauen würden, dann könnten wir nicht in der fünften Generation weitermachen. Die fünfte Generation sind jetzt Sie?
Genau, genau.
Okay, gut. Und über 100 Jahre, das heißt also, es hat wirklich jemand in der Familie mal die Idee gehabt, Leipzig braucht unbedingt so einen Betrieb.
Genau, also mein Ururopa, der hat hier angefangen in Leipzig den ersten Käse zu machen, Hermann Lehmann. Und ja, man muss einfach als kleines und mittelständiges Unternehmen wirklich auch besonders darauf achten, extrem saubere Produkte herzustellen, damit halt der Konsument weiterhin Vertrauen in uns hat und weiterhin von uns Produkte bezieht.
Weil das wäre der Worst Case, wo man gesagt hat, Mensch, was ist mit dir? Oh, mir war es schlecht. Ich habe gestern von Käse Lehmann so einen Käse gegessen. Das ist gar nicht gut. Das wäre sozusagen das Schlimmste. Ist das schon mal passiert? Gab es schon mal so eine?
Ja, vor einigen Jahren. War jetzt auch nichts extrem Dramatisches. Das war eher vom Rohstoff das Problematische, den wir bezogen haben. Und es war auch nichts Gesundheitsschädliches, sondern es war einfach die Qualität, die darunter gelitten hat. Es sah nicht mehr so schön aus. Und dann haben wir gesagt, Rückruf. Weil das natürlich auch ein Teil der Qualität ist.
Beim Namen Axel Schulz, da klingelt es bei den meisten, und dieses Klingeln, das hört sich dann an wie die Glocke zur nächsten Runde. Klar, nach dem Mauerfall, da ergriff der Brandenburger ja die Chance, Boxprofi zu werden. Die Handschuhe hängte er dann 1999 an den Nagel, und abgesehen von dem Comeback-Versuch vor etwa 19 Jahren blieben sie dort auch. Nach der Karriere, da musste er abtrainieren und auch seine Ernährung umstellen. Das schärfte das Boxerauge für Inhaltsstoffe unter anderem, und er hatte eine Idee, wie er seine Leidenschaft für Gegrilltes auch unternehmerisch nutzen kann. Seit wann er in Sachen Lebensmittel unterwegs ist, wollte ich zunächst von ihm wissen, als ich ihn getroffen habe.
Also ich bin jetzt seit 12 Jahren im Lebensmittelbereich, habe mal eine Soße sozusagen selbst gekocht, selbst kreiert und da war mir natürlich wichtig, ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Also so wie ich es auch zu Hause gemacht habe, dann habe ich die Soße gekocht und habe die immer in so einen 5-Liter-Eimer gehabt, bis ich irgendwann einen Koch getroffen habe, einen Freund von mir, Ronny Pietzner, der gesagt hat, Mann, ich kann die auch mal groß produzieren. Und da habe ich gesagt, aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass keine Konservierungsstoffe drin, keine Geschmacksverstärker, also dass das wirklich eine reine Soße bleibt. Und aus der einen Soße haben sie jetzt mittlerweile 3 Soßen entwickelt und ich habe noch mehr Lizenzprodukte draus gemacht, mit zum Beispiel eine Currywurst im Glas und was man da macht. Und ich bin an jeder, ich sag mal, Weiterentwicklung und sowas immer mit beteiligt, weil ich will, dass es schon ein bisschen ordentlich ist. Natürlich ist da auch Zucker drin in meiner Soße, logischerweise wegen Geschmack, aber ich versuche das schon ein bisschen zu reduzieren, sodass man sagt, ein bisschen Genuss muss schon drin sein, aber es soll auch ein bisschen gesund sein.
Wenn es jetzt aber nicht mehr der heimische Kochtopf ist und die heimische Küche oder der Kumpel, der es ein bisschen größer macht, sondern gleich dann eine Firma dahinter steckt, inwiefern ist da dann noch eine Einflussnahme dabei? Also du wirst ja nicht jeden Tag mit der Kochhaube dann da durchlaufen und sagen, Finger in den Topf, stimmt das noch, ist das noch meine Rezeptur?
Doch, so ungefähr. Also die dürfen wir nicht verändern. Also ich habe eine große Firma an der Hand oder große Firmen, die für mich produzieren. Und da bin ich aber immer in CC und versuche da wirklich den Finger auch drauf zu haben, dass ich da immer noch Mitspracherecht habe. Also da wird kein Schund gemacht. Da wird jetzt nichts verändert, was nicht unter meiner Führung abgesegnet wurde.
Also Vertrauen in Lebensmittel, wie war das eigentlich in deiner aktiven Zeit als Boxer? Da warst du ja ein bisschen mehr als jetzt wahrscheinlich. Du wirst wahrscheinlich die Zahlen sogar im Kopf haben. War das da für dich auch schon ein Thema, dass du sagst, was ich mir in mich hineinschaufle, möchte ich aber genau wissen?
Also die Ernährung spielt im Leistungssport eine Riesenrolle. Also das hat sich auch immer weiterentwickelt und immer weiter verbessert, logischerweise. Bei uns war das so, also ich habe nie McDonald's oder so was gegessen und esse das heute auch ganz, ganz selten mal. Da ist einfach nicht das drin, was du als Sportler brauchst. Also da ist mehr denn Hähnchen und sowas, was du benutzt. Oder eben halt ein schönes Steak und so eine Sachen. Kartoffeln, Reis, Kohlenhydrate, dass sowas eben halt gebraucht wird. Das brauche ich im Moment nicht. Fleisch liebe ich nach wie vor. Da achte ich drauf. Also Ernährung ist ein Riesenthema bei mir nach wie vor.
Und wenn wir jetzt mal die Zahlen haben, also das höchste Kampfgewicht und das aktuelle, darf man das wissen?
Ja, natürlich. Also ich hatte mal in meiner Massephase 110 Kilo, 111 Kilo, ja. Dann bin ich aber zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, du musst mein Knie operieren. Da hat er gesagt, du, die Knie, daran liegt das nicht. Du bist einfach zu schwer, 10 Kilo abnehmen. Und dann habe ich komplett meine Ernährung umgestellt, nur noch Fleisch gegessen und Kohlenhydrate weggelassen und Gemüse natürlich gegessen und so weiter alles. Und meine Soße trotzdem noch. Und jetzt aktuell bin ich so ein bisschen knapp unter 100 Kilo.
Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Wir sind jetzt Radio, da sieht man es nicht.
Ja, aber. Danke, genau. Deswegen sagst du das gerade. Nee, aber wie gesagt, Ernährung spielt eine riesengroße Rolle und ich möchte gerne wissen, was alles drin ist. Fast Food, klar, kann man immer mal machen, aber das sollte ausgewogen sein, sodass man das nicht jeden Tag macht. Und dann passt das auch mit dem ganzen gesund Ernähren.
Ja, der Boxer Axel Schulz, der tatsächlich eine gute Figur macht, also so kam es mir vor, trotz Zucker und der Leidenschaft für gegrilltes Fleisch. Nun ist gesunde Ernährung ja heute nicht unser Schwerpunkt in der Sendung, aber ich vermute, die Ernährungswirtschaft muss sich auf diese Fragen schon einlassen. Ne? Wie bekommt man so eine Bilanz hin, zwischen lecker und gesundheitsförderlich? Das ist ja bestimmt bei vielen Unternehmen ein Thema.
Mit dem Thema gesund darf sich ja die Ernährungswirtschaft in dem Sinne gar nicht auseinandersetzen. Das Thema gesund ist belegt durch die Medizin. Mhm. Dürfen Sie in der Ernährungswirtschaft eigentlich gar nicht, auch als Werbespruch nicht verwenden. Nichtsdestotrotz wissen wir ja zumindest im Hinterkopf jeder, was gesund ist. Ne? Viel Gemüse essen, Kohlenhydrate, wie Axel Schulz gerade sagte, ein bisschen Fleisch gehört auch dazu, Soße und wenig irgendwelche Zusatzstoffe, die nicht natürlich sind. Das ist das, was allgemeinhin so bekannt ist. Und danach richtet sich natürlich auch die Ernährungsindustrie. Wir versuchen schon, früher war das mal bekannt, unter dem Thema Clean Label auch Lebensmittel herzustellen, wo relativ wenig hinten draufgeschrieben werden muss. Ne? Wenig Zucker drin ist, wenig Salz drin ist. Und da richtet sich im Endeffekt, egal welcher Couleur der Ernährungshersteller auch ist, richtet sich eigentlich jeder so ein Stück weit nach, damit der Verbraucher auch zugreift. Weil das Thema ist ja in aller Munde.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Dr. Stein vom Referat Lebensmittelüberwachung und Veterinäramt im Erzgebirgskreis. Diese Angaben, die jetzt eben gerade kurz angesprochen wurden von Mike Hennig, auf der Rückseite ja meistens, ist das was Sie auch anschauen? Ja, wahrscheinlich. Ne? Sie gleichen ab, ob das, was drin ist, auch draufsteht und umgekehrt, oder?
Nun ja schon, es gehört ja zur Kennzeichnung mit dazu. Also alles, was gesetzlich verpflichtend ist, hinsichtlich der Kennzeichnung, das wird natürlich überprüft. Aber es ist jetzt nicht so, dürfen Sie sich nicht so vorstellen, dass jetzt unsere Leute, unsere Lebensmittelkontrolleure oder Tierärzte da jetzt vor Ort gehen in den Einzelhandel und das dann genau nachlesen. Also es werden Proben genommen, da gibt es ja genaue Vorgaben vom Freistaat. Es wird also nach Risiko wird vorgegangen, also so und so viel Proben davon, so und so viel davon, und die werden dann halt in die Landesuntersuchungsanstalt eingeschickt. Da haben wir 3 Standorte in Sachsen und dort erfolgt dann die endgültige Beurteilung und da gibt es dann ein Gutachten. Mhm. Und da weiß man dann ganz genau, fehlt irgendwas oder stimmt was nicht überein mit der Deklaration, und entsprechend können wir dann auch beratend vorgehen vor Ort.
Ja, ich habe mir vom Landesuntersuchungsamt, Landesuntersuchungsanstalt, richtig, mal den Jahresbericht von 2024 zuspielen lassen. Den findet man auch im Internet, und da stand drin 18.748 Proben. Also nicht nur Lebensmittel, sondern Wein ist mit dabei, Kosmetik ist dabei, noch andere Bedarfsgegenstände. Und da wurden 3.158 beanstandet. Das klingt jetzt erstmal viel, es ist mal ein bisschen weniger als im Vorjahr. Und dann habe ich mal ein bisschen weitergelesen und habe gesehen, das waren dann hauptsächlich irreführende Kennzeichnungen, also Wirkversprechen zum Beispiel, weil ich dachte, bei Nahrungsergänzungsmitteln, was ist denn da Furchtbares drin? Das ist es da nicht, sondern da geht es wohl mehr darum, dass die eben, wie Mike Hennig sagte, was behaupten, was dann gar nicht eingelöst wird.
Ganz genau, ja.
Okay. Und wenn wir das anschauen, jetzt hatte eben ja Axel Schulz so schön sein Fleisch noch mit ins Spiel gebracht, und wir wissen ja nun, dass Sie auch mit dem Veterinäramt natürlich und als Tierarzt da auch genau hinschauen. Gibt es dort traditionell mehr Probleme? Also wir hatten ja mal so einen Fleischskandal vor ein paar Jahren, der nicht bei uns in der Region spielte, sondern bei einem anderen Großen, dessen Namen man jetzt nicht nennen will. Ist das irgendwie eine besondere Branche, wo es auch nochmal wichtig ist, dass man genauer hinguckt?
Na, wichtig schon, aber man muss schon sagen, also die Wirtschaftsbeteiligten und die Betriebe, die mit leicht verderblichen Lebensmitteln umgehen, und dazu gehört nochmal Fleisch, Fisch und auch Milchprodukte, die haben das eben auch gelernt. Ne? Also das ist an der Ausbildung mit enthalten. Die haben mitunter oder eigentlich in den meisten Fällen viel mehr Sinn dafür, auch die Hygiene einzuhalten, als vielleicht andere, die dann denken, naja, wird eh alles durcherhitzt, ist egal, was da reinkommt. Also solche Einstellungen gibt es gelegentlich auch. Man muss sagen, so mit Fleischereien haben wir fast noch die wenigsten Probleme. Es gibt natürlich immer Ausreißer, das ist ganz klar.
Und wenn wir jetzt einmal beim Fleisch schon waren, und wir sind ja jetzt schon so ziemlich, also die Sendung entsteht ja am 11.11. und das ist nicht nur ein wichtiger Tag für Karnevalisten, sondern auch für Gänse. Ne? Die erste Staffel, der ging schon an den Kragen, und heute als Martinsgans lag sie auf vielen Tellern. Die Weihnachtsgänse folgen als nächstes. In Sachsen gibt es ja zahlreiche kleine und auch größere Gänsezuchten. Da machen ja die ersten Fälle von Vogelgrippe natürlich Sorgen. Im Landkreis Meißen gibt es die Stallpflicht. Ist das noch der aktuelle Stand? Haben Sie noch mehr gehört, Dr. Stein?
Also heute habe ich nichts weiter gehört. Das ist natürlich bedauerlich. Das sind glaube ich, in dem Fall waren es, glaube ich, Puten. 8000 Puten mussten getötet werden. Also wir sagen aviäre Influenza, ja, also landläufig, ja, Vogelgrippe, kann man sagen. Mhm. Ja, hat ein gewisses zoonotisches Potenzial. Also sagen wir, theoretisch können Menschen daran erkranken, aber jetzt nicht schwer, also nicht dramatisch. Aber man kann natürlich solche Tiere, wo dieser Erreger dann kreist, nicht als Lebensmittel in Verkehr bringen.
Ja, das ist klar.
Deswegen muss dort gehandelt werden. Und muss auch entsprechend dann überwacht werden von uns, dass das sich nicht ausbreitet.
Wir haben vor ein paar Tagen mit Gänsezüchter Lorenz Eskilsen, der in Königswartha und in Wermsdorf große Zuchten betreibt, gesprochen. Er bleibt optimistisch, hat er hier uns gegenüber gesagt. Und zwar in Wermsdorf
haben wir. Wir haben ausschließlich Zuchtgänse hier am Standort. Wir haben unsere Mastgänse verbracht an Außenstandorte, um das Risiko hier eben runterzufahren. Wir haben unsere Ställe ausgestattet mit sogenannten Wintergärten, mit Anschleppung, sodass die Gänse raus können, aber ein Dach über dem Kopf haben, dass kein Wildvogeleintrag von oben kommt. Wir haben diesen Betrieb hier gedreiteilt. Wir haben 3 epidemiologische Einheiten. Das heißt, wenn hier was positiv getestet würde, fallen wir nicht mit dem gesamten Standort die Keulung, sondern wir würden dann nur einen Teilbereich keulen müssen.
Schadensbegrenzung wäre das aber auf jeden Fall ein Schaden. Und in Wermsdorf mit seinen Fischteichen, da ist es ja auch nochmal so, dass da ansteckender Besuch aus dem freien Tierreich ganz nah ist. Ne?
Wir haben hier mehr Wassergeflügel als Wildgeflügel. Das ist zweifelsohne auch ein Risiko, da müssen wir aufpassen. Wir haben hier jede Menge Wildgänse, die hier nachts auf den Gewässern sind und das Risiko ist schon etwas größer.
Ja, und seit Monatsanfang gibt es ja an beiden Standorten von der Firma weihnachtliche Gänsemärkte, die bis kurz vors Fest gehen, hoffentlich dann ohne Hiobsbotschaften.
Ja, wir haben wirklich alles getan, was wir tun können und wir haben auch sehr viel Geld in die Hand genommen und ich sag mal, wenn das dann tatsächlich passieren sollte, dann muss man sich von der Seite her keine Vorwürfe machen. Wir haben jetzt 20 Jahre Vogelgrippe in Deutschland, 2006 war der Erstausbruch, gerade hier bei uns am Standort in Wermsdorf. Wir haben uns nicht dran gewöhnt und die Anspannung ist einfach da. Aber wir wissen, dass wir es überleben und das ist für uns wichtig.
Dieses Angstwort Keulen, das er gerade gebraucht hat, Dr. Stein, warum heißt das eigentlich so? Gibt es da irgendwie eine Erklärung, wo das herkam? Hat man wirklich früher die Keule genommen oder was ist da gemeint?
Tja, gute Frage. Also, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber offensichtlich, aber das wird natürlich heute nicht mehr so martialisch durchgeführt.
Wie wird es denn gemacht?
Mit CO2-Begasung, also größere Bestände. An Geflügel wird ein Container hingefahren und die Tiere kommen dann in CO2, was also betäubend und dann tötend wirkt. Mhm. Das kann man nicht anders handeln in Großbeständen, das ist illusorisch.
Genau, und das ist eben die Frage bei so einem Großbestand. Also als Laie sagt man sich immer, naja gut, wenn da ein Tier angesteckt ist, dann sind doch vielleicht links und rechts die noch mit betroffen, aber doch nicht vielleicht die, die in der Halle ganz, ganz hinten sind, weil man so vom Menschen ausgeht. Vielleicht ist das nochmal wichtig. Ich glaube, Vogelgrippe ist nicht wie die menschliche Influenza, über dass die Gans dann niest und die andere sich kurz das wegwischt und dann krank ist, sondern das läuft anders, ne?
Naja, speziell Wassergeflügel ist relativ resistent. Das heißt also, der Erreger breitet sich aus, man merkt es noch nicht sofort. Mhm. Ne? Also bei Hühnergeflügel geht das schneller. Da finden Sie tatsächlich innerhalb kürzester Zeit dann mehrere, viele tote Tiere, je nachdem wie groß der Bestand ist. Und dann ist das offensichtlich. Also es ist ja dann auch eine Frage des Tierschutzes. Ne? Also man lässt die Tiere dann nicht verenden an der Erkrankung, sondern man erlöst die dann. Ne? Unabhängig davon, dass die nun natürlich dann nicht mehr als Lebensmittel verwendet werden können. Ne? Also insofern, ich hatte es ja schon erwähnt, also man es ist ja auch vom Fleischhygienerecht nicht gestattet, infizierte Tiere, noch so, wo man es dann weiß, also wenn der Nachweis bei einem Tier erfolgt, ist nicht gestattet, dass man von dem Bestand andere Tiere zum Lebensmittel verarbeitet.
Ja, worauf ich noch hinaus wollte, ich weiß nicht, ob ich es richtig mir gemerkt habe, dass dann über den Kot das mit angesteckt werden kann. Also es geht nicht nur über so einen Nieser oder das eine Angst, der am anderen was hustet, sondern das frisst man dann irgendwie automatisch mal mit, weil da unten eben ein Körnchen ist und da ist dann dummerweise der Erreger mit. Gut, aber es ist eine Tierseuche, die handelbar ist und die jetzt auch in diesem Jahr, glaube ich, nicht extrem überbordend ist. Oder gibt es da irgendwie Entwicklungen, wo man sagt, da verändert sich auch was und das kommt uns näher oder die Gefahr wird größer?
Na, man weiß es noch nicht. Also neu zum Beispiel für dieses Jahr, also für Deutschland, wir bekommen ja die aktuellen Bewertungen auch vom Friedrich-Löffler-Institut, das ist unser oberstes Bundesinstitut, was das also wissenschaftlich begleitet. Neu ist schon, dass also die Kraniche da so sehr betroffen sind, also die Wildkraniche. Mhm. Und auf diesen Vogelzügen, wo die Tiere also lang fliegen, die Tiere selbst sind erstmal, diese Wildtiere fallen da massenhaft vom Himmel. Und dort ist natürlich auch die Gefahr, dass Bereiche des Nutzgeflügels, die sich dort befinden, dass die da infiziert werden. Mhm. Das ist ein bisschen seltsam, aber ist halt auch eine Dynamik. Ne? Wir sind ja im lebenden System, im biologischen System, da geht nicht alles nach der Theorie.
Und das, die Theorie wird dann wieder angepasst, wenn man mehr Erfahrung, mehr Werte hat wahrscheinlich.
Genau.
Heinig, wie ist es mit den, also wir sind jetzt ja nicht bei den Züchtern, wenn wir in der Ernährungswirtschaft sind, sondern wir sind ja dann einen Schritt weiter. Das heißt, was wird in Sachsen unter anderem in Richtung Geflügel unternommen, außer dass man jetzt hier die Gänse natürlich bei dem Züchter selber kaufen kann auf diesen großen Farmen?
Das kommt ja ein bisschen drauf an, wie man das weiterverarbeitet und was man weiterverarbeiten möchte. Meistens, je nachdem, was für ein Lebensmittel hergestellt wird, wenn es ein Verbundlebensmittel oder wenn es aus vielen Zutaten besteht, wird ja schon verarbeitetes Fleisch zum Beispiel benutzt was nicht unbedingt nur aus Deutschland kommt. Das kommt noch dazu. Das kommt dann teilweise aus anderen Regionen der Welt bis hin von Übersee. Mhm. Hängt erstens natürlich mit dem Preis zusammen. Zweitens in so einer Zeit wie heute, wo es relativ unsicher ist, sagen wir, aus der Nähe was zu bekommen, auch preislich gut zu bekommen, weil natürlich so ein Virus, so ein Vogelgrippe, wenn ich es mal so bezeichnen darf, auch preislich eine Indikation am Ende hat, weil es teurer wird. Ne? Wenn das Geflügel rar wird, wird natürlich das Geflügel auch teurer.
Wir hatten es ja in Amerika gesehen, als es keine Eier mehr gab und Herr Trump sogar unsere
mehr
gehabt hätte. Mhm. Ja. Und Sie hatten eben so ein Wort, nicht komplex, sondern zusammengebaute.
Ja, was genau, wenn es im Endeffekt aus verschiedenen Zutaten besteht, das Lebensmittel.
Nehmen
Sie
zum Beispiel
ein Fertiggericht, ne, ja, wo Sie jetzt ein bisschen Hühnchenfleisch mit drin haben,
vielleicht
ein bisschen Mais, ein bisschen Salat, vielleicht auch eine Nudel oder eine Kartoffel, dann kommt ja schon fertig zubereitetes Hühnchen obendrauf. Das heißt, Sie haben mit dem Hühnerzüchter erstmal gar nichts zu tun, beziehungsweise mit der Verarbeitung, sondern kriegen das fertig hergestellt, ne, nach einer gewissen Spezifikation, die immer gleich ist. So, und da geht es eher darum, wer kann das herstellen, das kann auch nicht jeder und was für einen Preis hat das. Damit im Endeffekt das Lebensmittel am Ende, nämlich das komplexe Lebensmittel, im Handel auch verkauft werden kann. Erstmal nach Geschmack natürlich unserer Konsumenten und zweitens natürlich auch nach der Vorstellung des Preises.
Ja, und da würden wir vielleicht dann nochmal in Ruhe drüber reden, braucht man ja auch eine gewisse Gewissheit als Hersteller, der hier in der Region ist, dass er das, was er da angeliefert bekommt, auch in Ordnung ist. Da sind, glaube ich, diese Zertifikate dann, spielen eine Rolle und solche Dinge, oder?
Naja, da gibt es erstmal von jedem Hersteller, der das komplexe Lebensmittel herstellt, Spezifikationen für die Einzelteile des Lebensmittels, ne? Zum Beispiel für das Hühnerfleisch. Das heißt, der Lieferant des Hühnerfleisch kriegt eine Spezifikation und muss sich unbedingt an diese Spezifikation halten und wird am Ende natürlich auditiert.
Audit hat man irgendwo schon mal gehört, aber wenn man nicht selber damit ständig zu tun hat, geht es einem wieder verloren. Das hat ja auch was mit Kontrolle irgendwie zu tun. Das heißt, da wird was befragt und bestimmte Checklisten abgearbeitet oder wie stelle ich mir es vor?
Ich versuche es kurz zu machen. Vergleichbar vielleicht mit einem TÜV fürs Auto gibt es offizielle Auditierungen. Ne? Für die Lebensmittelbranche ist es IFS, also International Food Standard, das bekannteste, was auch jeder deutsche größere Hersteller braucht oder ähnliches, auch die kleinen, um überhaupt im Handel liefern zu dürfen. Das ist nicht ganz so einfach, wie zu sagen, ich beantworte ein paar Fragen. Das sind sehr viele Fragen. Dauert beim normalen Hersteller ungefähr 3 bis 4 Tage, wo dann ein Auditor da ist, der wirklich alles kontrolliert. Es geht um Sauberkeit, geht um Keime, es geht um Wände, um Türen, um Dächer, um Luft, um Temperaturen, um die Erfüllung aller Vorgaben, die im Endeffekt ein Hersteller erbringen muss, um mit Lebensmitteln handeln zu dürfen. Und das ist einmal im Jahr.
Okay. Und dann gibt es eben so eine Art, wie beim TÜV eben auch so eine Art Siegel oder einen Freispruch.
Genau. Und ohne dieses Siegel können Sie mit dem deutschen Handel zum Beispiel gar nicht handeln oder ne, keine Geschäfte machen. Und genauso ist es zwischen dem Hersteller und Vorlieferanten. Zum größten Teil ist es auch üblich, dass der Hersteller mit Vorlieferanten Audits durchführt, um sich die Vorlieferanten anzugucken, dass die natürlich in der Qualität liefern, die er braucht.
Ah, also so lebt dann quasi dieses Lieferkettengesetz, was wir immer nur so als Worthülse dann haben und mit, also dass man da wirklich sicher sein kann, was da kommt. Wie ist es bei der Käserei Lehmann? Also einem eben kam so im Nebensatz, ein kleinerer Betrieb hat was Ähnliches, das heißt, sie haben sowas Ähnliches dann wahrscheinlich auch.
Genau, also wir machen die FSSC-Zertifizierung und jetzt beispielsweise machen wir es aber nicht so, dass wir unsere Rohstofflieferanten nochmal selber zertifizieren, dafür sind wir nicht groß genug. Wir setzen auf, naja, Thema Vertrauen. Wir wissen aber auch, dass sie zertifiziert sind, aber auch ihre Spezifikation haben und das auch alles einhalten. Aber wir selber kontrollieren diese Unternehmen nicht nochmal extra.
Das wäre wahrscheinlich auch für so einen Vorproduktlieferanten ein bisschen schwierig, wenn dann also 20 Leute nochmal dasselbe alles fragen wollen, sondern man sagt dann, wenn es einmal einer gemacht hat, dann bin ich dann letztendlich dabei. Ganz kurz noch, weil Sie sagen, kleinere, es ist ja trotzdem, die Firma ist ja so klein nicht, also es sind nicht nur irgendwie Familienbetrieb 3 Leute, sondern?
Genau, wir sind ungefähr 50 Leute. Mhm. 2 Standorte, einmal in Leipzig und einmal in Markkleeberg. Das eine macht meine Mutter, das ist eher so der kleinere, traditionellere Betrieb, da machen wir diesen Blauschimmelkäse und dann den etwas größeren Betrieb und das macht mein Onkel.
Okay, und der macht dann alles andere oder?
Genau, also quasi, der macht dort die Käseplatten und die Käsesalate.
Okay, gut. Frau Leister, wir haben lange nichts von der Köchin gehört. Sind das solche Dinge, die Sie auch, wo Sie sagen, ja, solche Dinge schaue ich mir an oder sagen Sie, nee, also sowas wie ein Käsesalat, das geht bei mir nur dann über den Tisch, wenn es auch wirklich von mir mit jedem Einzelteil zurecht gemacht ist? Oder sind bei den Dingen, wo Sie vielleicht jetzt dieses Größere, ich habe noch gar nicht drüber gesprochen, was Sie alles machen, zum Beispiel bei den Filmnächten am Elbufer, sind Sie ja fürs Catering verantwortlich. Also wenn es dann mal so groß skalieren muss, müssen Sie ja wahrscheinlich auch auf Leute vertrauen, ne?
Das ist richtig. Also wenn wir über Großveranstaltungen reden, zum Beispiel die Filmnächte am Elbufer, da geht es natürlich auch darum, um sich die passenden Produkte rauszusuchen, natürlich vorher auch Probe zu kochen, zu kosten, alles zu planen, was im zeitlichen Faktor eine Rolle spielt. Aber hier ist auch ganz viel Qualitätskontrolle vorher. Nicht nur von meiner Seite, sondern da sind wir auch wirklich mehrere Leute, sodass auch die Geschäftsführer mitschauen können, ob das auch die Ansprüche sozusagen hat, die man selber hat, dass es alles erfüllt. Da wird schon ordentlich hingeschaut und es finden viele kreative Runden dazu statt.
Gut, also diese Zertifizierung, Label und alles, was wir eben genannt haben, spielt das bei Ihnen eine Rolle oder ist das eher untergeordnet und Sie sagen, nee, wir vertrauen einfach auf unseren guten Gaumen, unser gutes Auge und auf die Qualitätskriterien, die wir so kennen?
Es spielt auch eine Rolle natürlich. Also wir achten auch auf ganz wichtig die Nachhaltigkeit und wo das Produkt herkommt. Das ist immer wieder ein intensives Thema, besonders in der heutigen Zeit. Aber das ist nicht nur bei den Großveranstaltungen, sondern auch bei meinen Dinnerrunden, Caterings, Privatevents. Also alles, was ich generell mit Kochen mache und anbiete, das spielt eine sehr große Rolle. Woher kommt etwas? In welcher Qualität? Und Regionalität natürlich auch eine große Rolle.
Und ändern sich da auch so ein bisschen die Geschmäcker? Sie sagten jetzt so ungefähr 10 Jahre circa sind Sie in der Branche unterwegs mit den Dingen. Also haben Sie vor 10 Jahren noch ganz andere Sachen kochen müssen, in Anführungsstrichen, weil das die Leute wollten? Und
na, die Nachfrage ist schon intensiver in die vegetarische, teilweise auch vegane Richtung. Vegan ist da immer noch so ein bisschen zurück, sage ich mal. Aber die Leute sind schon sehr interessiert an kreativen vegetarischen Gerichten. Dennoch ist Fleisch nach wie vor ein Punkt, was Leute sich gönnen, wenn sie ein Dinner-Event bei mir buchen, einen Kochkurs buchen, wo sie einfach viel drüber erfahren wollen, wie man es vielleicht auch zu Hause perfekt zubereitet. Also Fleisch ist nach wie vor was Besonderes, was man sich vielleicht auch mal bei einem Dinnerabend gönnt.
Genau, das Gönnen ist, glaube ich, das richtige Wort, dass man es nicht reinschaufelt und sagt, Masse macht, sondern dass es dann eben Gönnen ist. Inwiefern schauen Sie dann auch auf Dinge, also jetzt Label haben wir schon angesprochen, aber auch auf so Trends, die in irgendeiner Art und Weise erhoben werden? Also gucken Sie, was so Kundenbefragungen ausmachen und sagen, ah, die Kunden wollen das, also biete ich in das oder ist das so, dass Sie wirklich in einem eigenen Geschäft dann merken, was nachgefragt wird?
Ja, ich merke das schon selber, wo der Kunde Interesse dran hat. Also man kriegt natürlich auch viel mit übers Internet und Social Media und sieht so, was ist im Trend und da muss man schon auch ein bisschen mitgehen. Aber so ein Erstgespräch kann man es fast nennen oder so ein Angebotsgespräch findet natürlich auch statt, dass ich meine Gäste frage, welche Vorstellungen habt ihr? Was soll unbedingt dabei sein? Oder auf welche Sachen können wir verzichten? Das mögt ihr gar nicht. Also ich binde da schon immer den Kunden auch mit ein direkt, dass man den Menüabend, den Dinnerabend ganz individuell gestaltet und darauf Rücksicht nimmt.
Ja, und da merkt man dann über die Jahre dann schon vielleicht, wenn sich etwas in eine Richtung bewegt, wie Sie es eben angesprochen haben. Ich habe deswegen dahingehend nachgefragt, weil ich habe auch mit einem Marktforscher gesprochen und das möchte ich uns ganz gerne jetzt noch mal in die Runde geben. Marktforscher, das sind doch die immer dann anrufen, wenn es gerade gar nicht passt und dann angeblich nur 5 Minuten brauchen und nach einer Viertelstunde erinnert man sich gar nicht mehr dran so richtig, was die eigentlich wollten. Also meist geht man am Telefon oder auch online dann so einen Fragebogen durch. Am Ende haben dann all diese Befragungen, die ganzen Häkchen, die man gesetzt hat, eine Prozentzahl, die man dann wieder zum Beispiel in den Medien hört. Und auch zur Ernährung werden solche Umfragen immer wieder durchgeführt, auch vom Rheingold-Institut in Köln, allerdings mit einem anderen Ansatz. Das hat mir Johannes Maus gesagt, er ist Mitglied der Geschäftsleitung. Worin sich das Rheingold-Institut denn von anderen unterscheidet, wollte ich da zuerst wissen.
Ja, man unterscheidet ja in der Marktforschung zwischen qualitativer und quantitativer Marktforschung. Wir können zwar quantitativ, sind aber ein qualitatives Marktforschungsinstitut. Die Besonderheit bei uns ist aber noch, dass wir den Ansatz der Morphologie mit integrieren. Das heißt, wir führen mit den Probanden Einzelgespräche, die bis zu über 1,5 Stunden dauern können. Ziel ist davon, wirklich das Hinterliegende zu einer Frage herauszuarbeiten. Das kann man sich fast schon vorstellen, als wenn man zum Psychologen geht und 1,5 Stunden halt ein Gespräch über ein Thema führt und immer weiter tiefer gräbt, um dann wirklich die Insights herauszubekommen, die sehr wichtig sind, die auch eher verborgen sind.
Was haben Sie da so in den letzten Jahren an Erkenntnissen gewinnen können? Wie tickt der Deutsche da so generell?
Also wir untersuchen pro Jahr für 100, 120 Unternehmen, wie es den Deutschen so geht. Wir sind besonders froh, dass wir mit der Nestle Deutschland die Ernährungsstudie Wie ist Deutschland uns angucken konnten. Und wir sehen schon massive Veränderungen. Es kommt inzwischen zu einer Art Ernährungsdruck, kann man fast sagen. Früher hat man sich ernährt, dann kam halt eben später dann irgendwann die Fitnesswelle, die Gesundheitswelle, das Verständnis, dass man gesünder leben muss. Inzwischen ist es so, dass eine Moral noch mit reinkommt. Was esse ich und wie richtig ist das für die Umwelt, für das Tierwohl? Und hinzu kommt auch nochmal, dass es eine sehr starke Ausweisfunktion gerade bei den jüngeren Generationen ist, was ich esse und wie ich esse. Und das führt zu einer unglaublichen Drucksituation. Es geht auf der einen Seite um Genuss, aber auf der anderen Seite immer um die Selbstoptimierung. Und viele machen sich da sehr, sehr viel Gedanken, ob das richtig ist, was sie essen und wie sie essen.
Ist fast ein bisschen so wie bei Kleidung, ne? Wie bei Moden, wo man sagt, ich gehöre irgendwie zu einer Gruppe, die verhält sich so, die zieht sich so an, also ist die auch so und dann muss ich mich da irgendwie mit einfügen, sonst bin ich da außerhalb der Gruppe.
Noch ein bisschen anders, es geht sehr stark in den Bereich Selbstoptimierung. Wenn ich so und so esse, dann bin ich schlank, dann sehe ich gut aus, dann bin ich gerüstet für diese doch schwierigen, komplexen Fragen, die in der Umwelt drin sind und in der Gesellschaft und ich kann mich ausweisen und das bringt den Druck.
Und wenn wir sowas dann jetzt erfahren haben von den Menschen, was heißt das dann für Unternehmen? Also was geben sie dann für Informationen weiter oder für Anregungen weiter?
Man sollte den Verbraucher wirklich ganz tief in die Augen gucken und halt eben sagen, wo ist deine Themen, wie möchten wir sie bedienen? Zum Beispiel auch das Thema Nachhaltigkeit ist sehr wichtig. Da hat eine andere Studie von uns herausgebracht, dass zum Beispiel auch die Verpackung als drittwichtiges Entscheidungsgrund am Regal ist, um halt eben ein Produkt zu kaufen, ein Lebensmittel, wir reden ja über Lebensmittel und nicht über Verpackungen in dem Augenblick, um es wirklich mit Genuss und ohne Reue konsumieren zu können. Heißt, es müssen Signale drauf, die sagen, ich bin wenig verpackt, ich bin nachhaltig, ich bin recyclingfähig. Einer der Beweggründe und das andere ist, es gibt verschiedene Zielgruppen und verschiedene Beweggründe, wie man sich ernährt. Man fängt morgens meistens gesund an und es über den Tag lässt das so ein bisschen nach. Aber wenn man den Verbrauchern ein Signal gibt, es ist ein okay Produkt, weil es halt eben etwas weniger Zucker oder weniger Salz drin hat, dann können auch da Signale entstehen, die dem Verbraucher helfen, diese Entlastung zu schaffen, dass sie mit Genuss halt eben das Produkt nehmen.
Finde ich jetzt sehr schön, dass Sie das Wort Genuss auch nochmal selbst in den Mund genommen haben, weil das klingt ja immer so ein bisschen so nach Selbstkasteiung und ich verbiete mir was oder ich reduziere in jeder Hinsicht. Das muss gar nicht unbedingt sein, sondern genießen ist trotzdem noch in.
Das ist Engelchen und Teufelchen auf den Schultern. Auf der einen Seite liebt man es, gemeinsam zu essen, einen Genuss zu haben, eine Pause zu haben. Gleichzeitig sagt die andere Seite, musste das jetzt wieder sein, musst du so essen, bist du verpflichtet, auf das Tierwohl zu achten, auf die Nachhaltigkeit etc. pp. Das heißt, es ist ein unheimlicher Kampf, der zwischen beiden Seiten im Kopf beim Verbraucher stattfindet.
Sagt Johannes Maus vom Rheingold-Institut. Ja, Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Frau Leister, wir haben ja schon drüber geredet, wie Sie mit Ihren Kunden tief in die Augen schauen, wie er es eben gesagt hat. Kennen Sie das auch, dass da so ein bisschen ist, dass jemand vor Ihnen sitzt und sagt, ich weiß ja besser, wer, wir würden jetzt das aufs Menü setzen, aber ich hätte doch mal wieder Lust auf.
Das kommt durchaus auch mal vor, aber ich glaube, ich bin in der Position dann immer diejenige, die sagt, sie essen das ja jetzt nicht täglich und sie gönnen sich wahrscheinlich auch jetzt nicht jede Woche zweimal das Rinderfilet. Es soll für sie ein besonderer Abend sein. Ich denke, man darf sich auch mal was gönnen. Also grundsätzlich ist das immer mein Tenor, man darf sich auch mal was gönnen, weil man macht's ja nicht immer im besten Fall. Und dass man auch mal so ein bisschen das Teufelchen einfach von der Schulter schubst und sagt, du hast jetzt hier keinen Platz, ich will das einfach genießen.
Das Engelchen und ich, wir essen jetzt erstmal, bevor du wieder ran kannst. Genau.
Genau.
Das ist wahrscheinlich bei Ihnen, ich hatte es jetzt schon mal so ein bisschen angerissen, jetzt sind wir einmal dabei, da reden wir mal drüber. Also ich hatte gesagt, Sie sind Kochexpertin für eine große Supermarktkette, die wir jetzt gar nicht nennen möchten. Wer da in Neiter schaut, findet sie ja sowieso. Und viele werden vielleicht sagen, ach, die ist das, wenn wir das Wort The Taste in den Mund nehmen. Erzählen Sie mal, das war quasi für Sie die Initialzündung, dass diese Idee in der Branche, in der Gastronomie zu landen, auch so richtig gezündet hat, kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon so sagen. Also alles begann 2016 mit meiner Teilnahme bei The Taste, wo ich im Team vom Roland Trettel neben vielen anderen tollen Köchen weit nach vorne gekommen bin und ich durfte dann nochmal bei der All-Stars-Staffel vor 2 Jahren dabei sein. Aber 2016 nahm alles seinen Lauf, sodass ich dann in die Kochschiene mich selbstständig gemacht habe und mittlerweile habe ich eine eigene Event-Location in Dresden, wo man neben tollen Events, Geburtstagen, Hochzeiten, auch Firmenveranstaltungen und Weihnachtsfeiern buchen kann. Ich bin unter anderem Inhaberin und Betreiberin der Wanderrast und des Bootsverleihs am Amselsee im wunderschönen Kurort Rathen. Dort haben wir sogar eine eigene Forellenzucht, um auf die Regionalität zu sprechen zu kommen. Und mache Caterings aller Art von groß bis klein, das jetzt mal so als kleinen Ausschnitt.
Ja, genau. Die Löffelbande gehört dazu. Ein Gourmet-Liner, also ein Bus, wo man nochmal so ein bisschen besonderes Essen, auch einen Löffel von Ihnen dann probieren kann. Also noch ganz, ganz viele andere Sachen.
Genau.
Herr Stein, wenn Sie das hören, Sie sind jetzt nicht für Raten zuständig, aber in so einer Forellenzucht würden Sie dann auch ab und zu oder Ihre Kollegen aus dem Landkreis mal gucken und sagen, komm mal her, du Fisch, ich gucke dir mal tief in die Augen?
Wir, wie gesagt, nichts. Haben Sie ja schon richtig erkannt. Es gibt ja die regionale Zuständigkeit, aber unsere Kollegenschaft vor Ort ist natürlich auch, wie ich schon erwähnt hatte, für den Bereich Tierseuchen zuständig und da spielt das schon eine Rolle. Gibt es keine Frage. Also es werden da auch entsprechend Proben genommen und man hofft natürlich, dass es dann immer in Ordnung ist.
Ja. Okay, Frau Leister, hatten Sie auch schon die Kontrolle im Haus? Jetzt müssen Sie überlegen, was Sie sagen.
Gute Frage. Also ich, nee, gute berechtigte Frage. Ich habe tatsächlich erst, also wir haben erst seit diesem Jahr die Forellenzucht übernommen im Frühjahr, sodass das mich jetzt noch nicht betroffen hat. Aber ich denke mal, das wird schon zeitnah kommen.
Genau, bei der Gastronomie ist es ja auch so, dass da immer mal hingeguckt wird. Nicht erst, wenn irgendein Restauranttester von irgendeinem Privatfernsehen auftaucht, sondern generell auch mal dann zwischendurch, oder?
Genau, ohne Anmeldung, ganz klar. Deswegen weiß ich da immer auch, bin ich da sehr penibel und bei meinen Mitarbeitern nehme mir da sehr viel Zeit, dass man Sachen nicht aufschiebt und das kann ich morgen machen. Nein, es wird wirklich am Ende des Tages alles ordentlich verräumt, gereinigt, sodass man nie die Gefahr hat, dass man einen Schockmoment kriegt, wenn jemand vorbeikommt.
Heute geht es um die Lebensmittel und wir sind im Gespräch, man muss es ja zwischendurch mal sagen, mit Dr. Mario Stein vom Referat Lebensmittelüberwachung und Veterinäramt im Erzgebirgskreis, Verena Leister, Eventköchin aus Dresden, Richard Lehmann vom Familienbetrieb Kaiserei Lehmann in Leipzig und Mike Hennig, dem Vorsitzenden des Sprecherrats des Netzwerks Ernährungsgewerbe Sachsen. Jetzt wollen wir mit Verena Leister ja mal ganz kurz bei The Taste, also einer dieser Kochsendungen, wo man so in Exzellenz und dann auch wirklich ganz, ganz fein mit der Pinzette Dinge zusammenbaut. Es gibt ja extrem viele Sendungen, wo man auch mal über zum Beispiel Lebensmittelqualitäten redet. Und ich weiß, dass da ein junger Mann wie Richard Lehmann, der jetzt sagt, ich steige in diesen Familienbetrieb ein und das mit Herzblut in der fünften Generation, da ist es wahrscheinlich so, wenn man da so unterstellt vielleicht mal bekommt, egal von wem, ob irgendwo privat oder eben auch dann vielleicht mal über so eine Sendung, dass da vieles nicht so koscher läuft. Wie geht Ihnen das dann, wenn jemand sagt, wer weiß, was Sie da in Ihre Käsesalate reinschnipseln?
Ja, also ich finde es schon sehr schade, was dann auch erzählt wird, sei es Social Media oder sogar auch im Fernsehen. Naja, es ist ja einfach nur so, dass ein bisschen Misstrauen geschürt wird, beziehungsweise nicht die ganze Wahrheit erzählt wird. Und natürlich Misstrauen entsteht dann auch oder wächst dann zu Unwissenheit, was man natürlich nicht verübeln kann bei den Konsumenten. Aber es müsste einfach generell mehr Vertrauen in die Lebensmittelindustrie geben. Es fängt dann schon an bei Aussagen wie, sobald eine E-Nummer hinten drauf ist, ist es total schädlich.
Das sind diese Farbstoffe dann in der Regel meistens.
Generell, ne? Einfach Lebensmittelzusatzstoffe. Ja. Und da gibt es zum Beispiel einfach E200, das ist Ascorbinsäure, also Vitamin C. So, und das wird dann einfach total verübelt, pauschalisiert.
Kauft aber dann Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich, wo das hauptsächlich drin ist.
Ja, und da ist auf einmal in Ordnung. Auch sobald unbekannte Wörter da sind oder mehr als 5 Zutaten in einem Rezept sind, sollte man das nicht mehr kaufen. Der Grundgedanke ist natürlich richtig. Kocht lieber selber. Aber dann einfach pauschal zu sagen, alles, was mehr als 5 Zutaten hat, wo ich die Wörter nicht selber aussprechen kann, darf man nicht kaufen. Das ist natürlich einfach Quatsch. Und auf jeden Fall müssen wir da auch zusammen dagegen vorgehen. Also als einzelner Betrieb kann man vielleicht Kundenabenden machen, so wie Käse Lehmann das jetzt macht.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mal auf Ihrer Internetseite geschaut, Sie haben ja öfter mal solche, kommt zu uns, wir zeigen euch Themen und dann steht immer ausverkauft. Also zumindest das, was in diesem Jahr gelaufen ist, war immer voll.
Immer voll, immer ausgebucht. Die Leute können sich dann die Produktion mal anschauen, wir erzählen unsere Geschichte und geben einfach diesem Betrieb ein Gesicht, um Vertrauen zu schaffen, was ja für uns sehr, sehr wichtig ist. Zum anderen ist es auch so, dass wir einfach Kommunikation mit den Verbrauchern benötigen, weil natürlich diese Unwissenheit da ist,
ja.
Auch auf Messen, was ich selber auch mal mitbekommen habe, dass auch als wir nur den Deckel von unserem Käsesalat geändert haben, und zwar einfach nur von durchsichtig auf blau, kamen wir ganz, ganz viele Reklamationen, dass wir die Rezeptur verändert haben, dass wir zu wenig Käse haben und dann ganz viele negative, auch einige positive, so es schmeckt jetzt viel besser,
okay. Wegen blauen Deckel.
Wegen des blauen Deckels, genau. Ja, und da muss man einfach kommunizieren. Und das, klar, muss man einfach direkt machen, das Problem direkt an der Wurzel packen, aber ja.
Aber dieser Generalverdacht, den Sie da ansprechen, der ist, glaube ich, schon so ein Ding, gerade wenn man dann sagt, jetzt kann ich nicht mehr reingucken, da werden die ja wohl was drunter verstecken oder jetzt haben die solche lateinischen Worte gewählt, statt irgendwas, was ich verstehe, dann wird das wohl irgendwie nicht ganz koscher sein. Ist das in der Industrie so, dass man diese Fachbegriffe nehmen muss eigentlich auf der Zutatenliste oder könnte man dann, manchmal gibt es ja auch einen deutschen Begriff, der das dann erklärt oder ist das dann, also ist das rechtlich ein Problem oder ist es so, dass man es auch vielleicht gar nicht will, dass man immer versteht, was da steht?
Ich bin jetzt nicht der Fachmann für Zutaten, aber nichtsdestotrotz, Sie können natürlich wählen, wenn es dasselbe beschreibt. Das Thema dahinter ist vielleicht oftmals auch der Platz auf dem Etikett. Ne, wenn Sie 2, 3, 4, 5 Zutaten haben und alle ausschreiben, wird es natürlich sehr eng. Deshalb werden natürlich auch manchmal diese Nummern benutzt, obwohl es nichts Schlimmes ist.
Aber genau, und dann kommt eben so ein Generalverdacht runter. Ja, es wird diskutiert und es wird garantiert auch hinter den Kulissen diskutiert. Und ich weiß, dass jetzt Stefan Wiegand aus unserer Dienstagsdirektredaktion bei uns ist. Und da ist wahrscheinlich in der letzten Zeit einiges am Telefon und per Mail und so reingekommen.
Hinter den Kulissen ist jetzt Schluss, jetzt geht's vor die Kulissen und zwar mit einer Mail von Matthias aus Weißwasser. Ich achte auf Inhaltsstoffe, je weniger Inhaltsstoffe, desto besser, schreibt er. Passt ja eigentlich ganz gut zu unserem Diskussionsstand. Dann schreibt er weiter, saisonales Gemüse und Obst landen sehr häufig in seinem Korb. Ist das so, dass man bei der Nahrungsherstellung beim Kochen auf sowas achtet?
Tja, Frau Leister hat zumindest als den Satz, den ihre Haltung beschreibt, gesagt, gute Küche beginnt beim guten Produkt, regional, saisonal, ehrlich. Also da ist die Antwort, oder?
Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, man sollte schon darauf achten, dass man mit der Saison einfach einkauft und kocht. Erstens macht es auch super viel Spaß, wenn man nicht immer alles zur Verfügung Stehende nutzt. Und ein Erdbeertiramisu schmeckt nun mal im Sommer zur Saison 1000-mal besser als im Winter. Genauso ist es mit dem Spargel und dem Kürbis. Ich bin ein großer Fan, wirklich mit der Saison zu gehen und jeden Monat sozusagen oder jede Jahreszeit für sich zu feiern und zu genießen.
Das wird jetzt meine Frau beruhigen, weil sie überlegt hat, ob sie bei der nächsten Gästerunde, die wir einladen, wieder Kürbiscremesuppe machen darf. Obwohl wir die jetzt schon bei den letzten Gästen hatten. Das waren aber andere. Also ist völlig in Ordnung.
Andere Kürbisse.
Andere Kürbisse. Ja, ja. Ach so. Soll man ruhig durchziehen, wenn es gerade Kürbiszeit ist.
Dann wurde gefragt, woher kommen eigentlich diese Ideen zum Kochen? Holt man die sich bei Urlaubsreisen? Holt man die sich bei Kollegen? Holt man die sich bei den Gästen? Das Gleiche gilt natürlich auch für die Käsezubereitung. Fährt man dann permanent nach Frankreich oder Italien und nimmt dann die Portionen Heu mit, auf denen man dann den Käse noch ein bisschen lagert?
Ich würde jetzt einfach mal kurz anfangen und dann abgeben und rüberschwenken. Also man nimmt natürlich auf seinen Reisen viel Inspiration mit und auch durch das Internet wird man täglich zugebombt mit vielen Inspirationen. Aber manchmal tut es auch einfach nur einen Spaziergang durch den Wald, wenn man den Gedanken frei hat. So ist es zumindest bei mir, dass ich sehr kreativ bin und mir da schöne Ideen einfallen. Aber dennoch, der gute Urlaub ist auch immer eine tolle Inspiration.
Ja, wir waren ja bei deinem Familienbetrieb Lehmann gerade auch schon so bei diesem Produkt Vertrauen und da sind ja diese Käsesalate wahrscheinlich, von denen Sie gesprochen haben mit dem anderen Deckel, da gibt es ja mehrere davon. Ne? Sind das dann solche Inspirationen, die sich dann auch über die Zeit erst entwickeln oder war das schon vom Urgroßvater da?
Nein, also das ist eigentlich auch ein relativ neues Produkt. Das hat mein Opa mit meinem Onkel zusammen gemacht. Jetzt ganz neu kam dann einer mit Obst zusammen, einfach nur durch diesen Trend, dass natürlich Feinkost ein bisschen leichter sein soll, weniger Fett, soll einfach, wie gesagt, leichter sein. Und man verändert das schon alles ein bisschen mit der Zeit, man geht mit der Zeit, man versucht dann noch zu überlegen, was könnte man noch Neues machen, was ist gerade im Trend. Aber an sich wächst es natürlich alles historisch.
Das ist dann auch wieder ein Teil der Geschichte, wenn es dann dazu kommt. Warum kaufen Leute eigentlich schon den fertigen Salat? Aus Zeitgründen oder weil das Rezept so toll ist bei ihm?
Natürlich, weil das Rezept so toll ist.
Geheim.
Natürlich ist es auch einfach ein Luxusgut. Es soll einfach schnell sein. Man braucht jetzt nicht noch extra Käse schneiden und Mayonnaise
holen. Den richtigen Käse da haben, ja.
Genau, das Gemüse schon mal frisch machen, fertig machen, schneiden, alles zusammenrühren. Das ist einfach wirklich schnell eine Mahlzeit. In der Berufsschule habe ich das sehr gerne so gegessen. Das ging einfach alles sehr schnell, einfach ein Brötchen nehmen und ja, zack.
Das ist wahrscheinlich toll. Hast du wieder deinen Käsesalat auf dem Brötchen? Können wir tauschen? Ich habe was anderes hier in der Richtung. Frau Leister, wenn Sie da solche größeren Geschichten, ich hatte ja vorhin die Filmnächte am Elbufer angesprochen, inwiefern sind dann dort auch mal solche schon fertig Dinge dabei? Oder sagen Sie, nee, wir schnippeln dann wirklich alles selber? Und wenn ich jetzt einen Käsesalat bei der nächsten Kaisermenia anbieten würde, müsste ich den auch selber machen oder würden Sie dann bei der Käserei Lehmann klopfen?
Also die Käserei Lehmann klingt natürlich selbstverständlich verlockend. Und falls es Käse gibt, ich komme sehr gern drauf zurück.
Sehr gerne.
Ich muss natürlich sagen, dass wir vor allen Dingen bei den großen Veranstaltungen mit Konzerten und Co. ein Speiseangebot haben, wo es darum geht, woher bekomme ich meine Bratwurst, meine Currywurst, woher die Pommes. Da reden wir jetzt nicht über die Feinkost. Die findet dann tatsächlich bei den VIPs Catering statt, auf Dachterrasse oder für die Künstler. Und da lege ich tatsächlich Wert drauf, dass ich alles selber mache. Die Zeit nehme ich mir, das ist mir einfach wichtig, in so einer gehobenen Schiene das zuzubereiten. Aber vielleicht gibt es ja die nächste Grillhütte mit Käsesalat on top. Man weiß ja nie.
Genau. Also ich würde auf jeden Fall jemand aufpassen, wenn Frau Leister kommt, dass sie nicht das Rezeptbuch im Arm hat, wenn sie rausgeht.
Ist versteckt, ja.
Okay. Ich wäre ja für Kaiser Schmarrn, aber das kann man ja selber machen dann.
Schöne Idee, ja.
Ulrich Engel aus Stolpen hat uns geschrieben, dass er immer mehr auf den Preis achtet. Ist das so, dass man gut kochen kann, gute Käsesalate, gute Ideen auf den Tisch bringen kann, auch mit einem kleinen Budget?
Und auch die anderen Dinge, die Ernährungswirtschaft, ich glaube, das Thema Preis ist ein Leidensdruck, oder?
Ich würde nicht sagen Leidensdruck. Das ist natürlich ein Thema, was sich ein bisschen gegenübersteht. Ne? Wenn ich auf der einen Seite alles sehr, sehr preiswert kaufen will, muss ich entweder, und das ist ja wiederum das Schöne, ich kann saisonal und regional kaufen und wenn ich in der Saison bleibe, kriege ich es auch preiswert. Aber alle Ausflüchte in irgendwelche exotischen Dinge sind natürlich ein bisschen teurer. Und zwischen gehobener Qualität und niedriger Qualität liegt nun mal ein Preisunterschied. Aber natürlich, man kann in Deutschland, wir haben glaube ich die besten, qualitativ hochwertigsten Produkte in Deutschland, was die Lebensmittel anbelangt, auch preiswert zu Hause oder sich preiswert auch bekochen lassen, auch in der Gastronomie. Das geht in Deutschland.
Mhm. Wie wird der Salat haltbar gemacht, ist eine Frage.
Naja, zum einen wird der pH-Wert reduziert, damit sind die Mikroorganismen etwas gehemmt in der Vermehrung und das geht entweder durch Konservierungsstoffe, die ist in der Mayonnaise schon drin, oder dann halt zum Beispiel durch saure Gurken. Da ist ja auch im Fond natürlich das alles schon ein bisschen saurer.
Konservierungsstoffe, was Sie gerade angesprochen haben. Man hat das Gefühl, Konservierungsstoffe ist das, wo ich sofort hier so ein Kreuz holen muss oder die Knoblauchkette wie beim Vampir, dass ich sage, weg damit. Gibt es da Unterschiede, gibt es da Abstufungen, wo man sagt, das wäre, aber Konservierungsstoffe gibt es auch in der Natur ganz normal?
Genau, also gibt es ja in der Natur ganz normal. Wir haben beispielsweise einen super Konservierungsstoff Salz. Wir haben Ascorbinsäure, was ich ja schon erwähnt habe. Aber man muss aber auch sagen, in der EU ist alles so unglaublich genormt und geregelt. Wenn man sich überlegt, wir haben in der EU ungefähr nur noch 300 zugelassene Zusatzmittel. Und in den USA sind es schon ganze 10.000, die noch erlaubt sind. Davon sind ein Haufen DNA-schädigend, zerstören deine Hormone und. So viele Produkte aus den USA können nicht mal in Deutschland verkauft werden oder in der EU. Und da ist schon alles extrem mit ganz vielen Grenzwerten dort geregelt, dass man da sagen kann, mit den Konservierungsmitteln kann man nicht so sehr übertreiben. Wir werden davon nicht ungesund.
Wer uns jetzt in der USA als Podcast hört, es gibt keine Chance, den Käsesalat von Käse Lehmann darüber zu schicken, habe ich gesehen, weil das wird nicht per Online-Versand gemacht. Ne?
Nee, das wird schwierig, da die Kühlkette erhalten werden muss.
Da sind wir auch wieder bei Lebensmittelsicherheit. Ne? Das ist dann ganz, also man kann dann den blauen, oder es gibt noch einen Kumpel von dem blauen Käse, den
genau, orangen, der
gelbe. Gelber.
Ja.
Das sind dann was für Käse?
Das sind so Art Harze. Das ist ein Sauermilchkäse, aber ein sehr, sehr milder Quark, zusammen mit einem sehr milden Blauschimmel. Und die sind sehr, sehr hitzestabil. Also die könnte man klar nicht im Hochsommer von A nach B schicken, aber im Frühling oder im Herbst kann man das schon wirklich durch Deutschland mit einem normalen Paket schicken, ohne dass der schlecht wird. Er reift einfach nur schneller.
Okay. Gut, haben wir noch was dazu gelernt.
Stefan? Neben mir hat der Lebensmittelkontrolleur so ein bisschen die Hände gehoben. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Wahrscheinlich.
Nein, ich wollte das nochmal ergänzen und auch nochmal bekräftigen, was der Herr Lehmann gesagt hat. Das ist schon ganz wichtig, weil ich finde das immer sehr irreführend, was teilweise in den Medien verbreitet wird. Also es wurde ja im Intro schon so ein bisschen eingeführt. Also alles, was E-Nummern hat, ist böse und gefährlich. So ist es ja nicht. Ne? Also es ist genau geregelt in der EU, das ist korrekt dargestellt und viele von diesen Mitteln, also zum Beispiel Milchsäure hat auch eine E-Nummer, das ist glaube ich die 270, ne? Die sind seit Jahrhunderten in Anwendung. Also sie könnten gar keinen Sauerkraut haltbar machen, das hätten unsere Urgroßeltern schon nicht machen können, wenn es das nicht gäbe. Ne? Und über Salz und Pökelsalz ist ja schon gesprochen worden, das sind alles bewährte Substanzen und man muss sich auch mal überlegen, wenn ich etwas nicht konserviere, also haltbar mache, was passiert? Es siedeln sich Keime an, also krankmachende Keime. Und dann kann man sich dann entscheiden, will ich etwas mit Milchsäure oder mit Essigsäure, etwas Angesäuertes, was haltbar ist, oder will ich etwas, was mit Schimmelpilzen versetzt ist, mit gesundheitsschädlichen. Ne? Also man sollte das ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und objektiv informieren. Und das finde ich auch gut, dass das hier in dem Rahmen mal so gesagt wird.
Ja.
Übrigens meine Lieblings-E-Nummer, das wird auch für die Dame besonders von Interesse sein, ist das E175. Jetzt darfst du raten, was es ist.
Weiß es jemand in der Runde? Ich weiß es nicht.
Bitte lösen Sie das Rätsel.
Ja. Das ist Gold.
Oh ja, nehme ich. Ja.
Ganz legal anwendbar.
Okay, ja, kann man machen. Von innen vergolden will, aber das wird wahrscheinlich die Konservierung da nicht halten.
So die Zähne konserviert es zumindest. Das von Frau Unger, Christiane Unger aus Klauchau, gibt es noch eine Wortmeldung. Und zwar sagt sie, sie achtet nicht nur auf den Preis, sondern auch auf das Gewicht. Insbesondere Füllmengenänderungen sollten deutlich gekennzeichnet werden. Wie ist das mit so Portionsgrößen, mit Abpackungen und so? Spielt das eine Rolle, wie man das verpackt, zu welchen Portionsgrößen oder welche Portionen man auf den Teller bringt, gerade wenn es darum geht, auch preislich immer ein bisschen konkurrenzfähig zu bleiben?
Mal kenne ich, das war ich stellvertretend für die Ernährungswirtschaft sofort.
Sehr gerne. Sehr gut im Ring werfen. Im Grunde, Portionsgrößen richten sich ja nach den Verbrauchsgewohnheiten. Da kommt das erstmal her. Das heißt, was wird im Sinne eines Fertiggerichts oder eines Gerichts, eines Salates oder was auch immer, verbraucht an Menge? So, und das gibt es einen Standard im Markt, wo alle Händler auch nachfragen. Ne? Wir produzieren im Endeffekt für den Konsumenten und der Händler hat ja auch eine gewisse Macht, wo er sagt, im Regal möchte ich das und das an Portionsgrößen haben. Mhm. Natürlich gibt es ganz große Hersteller, die auch ein Stückchen weit eine eigene Macht besitzen und sagen, ich verändere das mal. Das wird auch getan. Ne? Wir erinnern uns dieses Jahr zum Beispiel an die exorbitante Steigerung des Kakaopreises.
Ja.
Ne? Da kann man natürlich dann bei den Portionsgrößen, Glasgrößen, ne, wenn man an so einen Aufstrichhersteller zum Beispiel denkt, ja, kann man natürlich dabei bleiben, wenn dann das Glas plötzlich 3 Euro mehr kosten muss, dem Kakao, kann man sich natürlich entweder entscheiden, ich gehe in diese Preiserhöhung, wo natürlich die Verbraucher sagen werden, oh Gottes Willen, das ist mir viel zu teuer, oder ich verringere die Menge, um zumindest die Optik, sind wir wieder beim Marketing, in dem Preisniveau zu halten, dass es bezahlbar bleibt. Also das gibt es schon. Eine Auslobung des ganzen Jahres wäre sicherlich bei dem einen oder anderen Produkt dann vielleicht ehrlicher. Ne, aber manchmal ist es auch eine Frage der Portionsgrößenänderungen, auch der Ernährungsänderung. Ne? Ja. Wir essen auch weniger heute als noch vor 20 Jahren pro Portion.
Ja.
Das ist natürlich auch eine Anpassung.
Ich habe jetzt mal irgendwann ein Bild von jemandem, der das so über seine sozialen Medien verteilt, wo er ein Foto gemacht hat von einem, ich glaube, irgendeine Crackerpackung war es. Da stand das ganz groß, wie man das so kennt von Werbung, jetzt neu mit war. Und dann stand eben diese geringere Menge, aber wirklich so beworben, als wäre das neue große Ding. Und das fällt wahrscheinlich dann erstmal gar nicht auf, wenn man so gewohnt ist, wenn da so ein großer Störer drauf ist mit dem Stern, jetzt neu 33 Gramm, vorher statt 50 steht dann klein drunter. Und dann denkt man noch, man hat was Tolles gemacht unter Umständen. Also Marketing hilft auch. Ne?
Die Frage ist ja jetzt, das Produkt, was Sie gerade benannt haben, war da vielleicht viel Salz drin?
Dann hängt es natürlich
auch damit zusammen, ne, dass dann im Endeffekt aus ernährungsphysiologischer Sicht man nicht so viel davon
Man kann sich sozusagen alles schönreden, aber der blaue Deckel war ja vorhin schon mal so ein Beispiel, was Richard Lehmann gesagt hat, wo man dann eben was unterstellt, was sein könnte. Vielleicht war der Deckel ja auch einfach bloß 10 Gramm schwer und Sie konnten damit das Gesamtgewicht tunen. Ne?
Genau, das war auch unsere Taktik.
Die Farbe. Sehr gut. Stefan, noch irgendetwas oder sind wir mehr oder weniger so quasi
thematisch? Na, wir hätten noch einen Themenkomplex und da weiß ich auch nicht genau, ob wir das irgendwie gut besprochen kriegen. Und zwar geht es da um die Wurst. Also welchen Stellenwert Wurst und Fleischerzeugnisse in diesem Umfang noch haben und ob es tatsächlich noch so en vogue ist, irgendwie Wurst zu kaufen.
Tja, also von Frau Leister wissen wir schon, wenn es
um die Wurst geht.
Wenn es große Flächen sind und viele hungrige Menschen, ist die Wurst keine dumme Idee. Und glaube ich auch bei der Wanderrast spielt die auch eine Rolle, ne?
Ja, man muss schon sagen, dass die Bratwurst nach wie vor ein sehr beliebtes Produkt ist. Bei uns kommt sie regional, direkt von der Dürrisdorfer Fleischerei. Das heißt, die Leute können das gleich
alles
verbinden.
Alles nur eine Billigimitation, aber gut.
Hallo? Also wir arbeiten
jetzt
damit.
Kommt der Ur-Thüringer durch. Aber wir können, glaube ich, laut mal auflösen, Frau Leister, ursprünglich auch Thüringen.
Ja, tatsächlich. Ursprünglich komme ich aus der wunderschönen thüringischen Rhön.
Das heißt, Sie haben einen Wurstverstand.
Ja, natürlich. Also ich habe den Wurstverstand, aber ich sage immer, die sächsische Bratwurst tut der Thüringer nicht nach. Ich hoffe, alle Thüringer kommen jetzt nicht mit der Mistgabel so ungefähr.
Ja, ich habe sie draußen stehen.
Aber nein, um auf das Hauptthema zurückzukommen, Wurst ist nach wie vor ein sehr beliebtes Produkt bei den Wanderern und auch bei den Besuchern am Elbufer. Weil man, glaube ich, das auch nicht jeden Tag hat. Und es ist nicht mehr wie früher, dass man zum Frühstückstisch und zum Abendbrotstisch da 4 verschiedene Wurstsorten auf dem Tisch hat. Das, glaube ich, gibt es heutzutage nicht mehr, weil die vegetarische und auch die vegane Alternative da schon attraktiver ist als noch vor 15 Jahren zum Beispiel. Mhm. Aber so zur Besonderheit mit einer Wanderung verbunden oder auf einem Konzert freut man sich, glaube ich, auf so eine gute Bratwurst.
Da sind wir wieder bei Produktqualität auf der einen Seite und Genuss eben und vielleicht auch ein bisschen Prägung, ne, wirklich aus der Kindheit heraus, weil es eben so ist, Tradition, da sind wir wieder. Ich vermute einfach mal, Richard Lehmann, also total ändern, die Rezepturen komplett verändern würde auch nicht gehen, ne?
Nein, also wirklich alles auf einmal verändern, das wäre ziemlich tragisch, weil natürlich die Hardcore-Käsesalat-Fans beispielsweise, die würden das sofort schmecken und dann auch bemängeln, dass es auf einmal anders ist. Also auch wenn es dann auf einmal besser schmecken würde erstmal, es ist ja trotzdem eine Umstellung und man will ja auch das Altbewährte essen.
Also was ich habe auch mal irgendwo gehört, aber das ist jetzt auch so gepflegtes Halbwissen, vielleicht weiß Mike nicht, dass viele Produkte wenn man die industrielle Lebensmittel- und auch Genussmittelproduktion, Schokoriegel und so weiter alles, dass da relativ viel probiert wird und ich glaube irgendwie 80 oder sowas Prozent davon gar nicht im Markt bleiben, sondern die werden mal so als Testballon rausgehauen, da merkt man, der Kunde will das nicht, der will doch lieber was anderes und dann verschwindet es wieder.
Na, ich habe vielleicht eine Zahl, die ist nicht ganz aktuell, das ist ein paar Jahre her, aber das kommen in der Regel so zwischen 20.000 neue Produkte jedes Jahr auf den Markt, wovon aber rund 90% schon im ersten Jahr wieder verschwinden. Mhm. Das sagt ganz viel darüber aus, wie innovativ die Industrie ist,
ja.
Auf der anderen Seite aber auch, wie schwer es ist, sich zu etablieren, gerade in dem Bereich Ernährung. Ernährung ist eben auch sehr konservativ und hat was mit Kultur zu tun.
Sehr gut. Da würde ich einfach sagen, Cut, weil das passt großartig, wenn wir über Kultur und Ernährung reden. Dankeschön, Stefan. Es ist ja so ein wichtiges Symbol in der Weihnachtszeit und die Geschmäcker, die sind ja durchaus verschieden. Ich spreche vom Christstollen. Da gibt es mit Marzipan oder ohne, viel Puderzucker, wenig, lieber ein bisschen krumig, eher saftig und natürlich dem Zeitgeist folgend auch mit ein paar fancy Zutaten gibt es auch schon. Kann man alles kaufen, doch die treuen Anhänger sind wohl in der Mehrheit auch bei diesem Produkt. Ganz vorn dabei der Dresdner Christstollen, der soll einzigartig bleiben. Darum kümmert sich ein Schutzverband, zu dem auch das Unternehmen Dr. Quent gehört. Es sei schon fast sowas ein bisschen wie das Reinheitsgebot der Bierbrauer. Das hat mir Robert Schierhandel gesagt, der das Dresdner Werk leitet.
Das gibt eine geografische Herkunft. Der Dresdner Stollen darf eben nur in einem gewissen Gebiet, in einem gewissen Einzugsgebiet von Dresden gebacken werden und auch nur nach einer gewissen Rezeptur.
Ist die eigentlich geheim oder darf man die ja wissen?
Ach, da hat jeder Bäcker so sein gewisses Geheimnischen drüber, weil es gibt eine Grundrezeptur, das darf, das muss. Margarine darf nicht drin sein, es dürfen keine Konservierungsstoffe drin sein, keine künstlichen Aromen. An das müssen sich alle halten. Aber dann geht es natürlich darum, wie verfeinert man das Ganze? Und das ist so unser Geheimnis für jeden Bäcker. Also nicht jeder Dresdner Stollen schmeckt ganz genau gleich.
Aber das, was da drin ist, da weiß nicht nur der Bäcker, der es macht, wo es herkommt, sondern da wird auch drauf geguckt, dass da was Gescheites drin ist sozusagen.
Genau, da wird geschaut, dass was Gescheites drin ist, wie Sie jetzt richtig sagen. Also wir überprüfen das sowohl in den Betrieben natürlich. Jeder Rohstoff, wo da reinkommt, kommt mit Zertifikat. Und was besonders ist am Dresdner Stollenschutzverband, wir haben eigene Prüfkriterien. Wir haben eigene ausgebildete Bäckerinnen, Konditoren und Lebensmitteltechnologen. Stollen werden blind gekauft. Wir als Betriebe wissen nicht, wann eingekauft wird. Da gibt es eine neutrale Person, die einkauft. Und dann wird es in einem Gremium geprüft, Sensorik und Aussehen, Geruch, Geschmack. Und da haben sie schon, also da, wo Dresdner Stollen draufsteht, mit dem Siegel drauf, da ist auch Dresdner Stollen drin. Da können sie sich drauf verlassen.
Und das Ganze sieht man ja dann öfter auch mal irgendwo im Bild, weil es ist natürlich zum Fest auch immer was Besonderes, so einen Stollen zu haben. Und dann hat man dieses Gebäck manchmal nicht alleine, sondern mit einem Menschen dran und der steht bei uns. Und das ist, stellen Sie sich kurz vor.
Ja, das ist unser Stollenmädchen, die Johanna, unser Stollenmädchen 2025. Wir haben dieses Jahr auch das 30-jährige Stollenfest. Und so eine Repräsentantin zu haben für unser tolles Gebäck, da sind wir richtig stolz drauf.
Also ich bin selbst Konditorin im zweiten Lehrjahr, habe mich für das Handwerk entschieden und mache das auch mit Leidenschaft. Ich bin selbst auch anzutreffen beim Ottendorfer Mühlenbäcker in der Bäckerei. Habe auch schon Stollen mitgebacken und mache das wirklich mit ganz viel Leidenschaft. Und auch die Repräsentation mache ich mit sehr viel Freude.
Jetzt ist man ja als Auszubildende vielleicht so, dass man sagt, ich glaube meinem Chef erstmal alles. Gucken Sie auch kritisch auf die Dinge, die in die Backstube da so angeliefert werden und die verbacken werden?
Ja, ich gucke auch drauf und ich weiß, dass wir wirklich Zutaten verwenden, die man wirklich unterstützen kann. Wir wissen, was drin ist und da kann man nichts Schlechtes sagen.
Jetzt reden wir im Vorfeld der Sendung, weil Sie gerade im Moment, das ist jetzt so ein bisschen so eine Zeitschleife, außerdem wird es ja ein Podcast, dann sind Sie auch schon vielleicht wieder da. Gerade sind Sie eigentlich ganz woanders, nämlich in London. Wie kommt das?
Da ist eine Reisemesse, die Deutschland als Weihnachtsland repräsentiert und dort dürfen wir als die Marke Dresdner Christstollen e.V. dabei sein. Ich als Stollenmädchen darf auch vor Ort sein und ja, unsere Marke mit voller Freude repräsentieren.
Und neben diesem Londoner Termin, was ist dann das Highlight? Es klang eben schon mal ein bisschen an.
Genau, das Highlight wird auf jeden Fall das Dresdner Stollenfest werden am 6.12. Da natürlich herzliche Einladungen. Das wird ein Riesenevent werden, wo ich und auch andere ganz viele Stollenbäcker dabei sein werden. Das wird auf jeden Fall ein großes Highlight in der Weihnachtszeit.
Super. Und diese Rolle haben Sie jetzt ein Jahr lang oder wie lange ist das?
Richtig, ein Jahr darf ich jetzt den Dresdner Christstollen repräsentieren. Dann wird wieder eine neue Frau gewählt und bis dahin werde ich das natürlich würdevoll vertreten.
Und Sie meinen, dass Sie bei dem gut schmeckenden Stollen bis zum Ende in das Kleid passen?
Auf jeden Fall. Von Stollen gibt es nicht zu viel und der setzt auch nicht an. Also man darf da in der Weihnachtszeit auch nicht auf die Kalorien achten.
Stollen macht nicht dick, der formt.
Also gibt es auch bald das T-Shirt Stollen formte diesen schicken Körper, das was man vom Bier kennt.
Wäre mal ja Ansatz, ja.
Tja, na mal schauen, ob es so ein T-Shirt einmal geben wird. Würden die Briten sicher auch kaufen, wenn sie das Dresdner Stollenmädchen Johanna Worm dann erstmal in London auf den Geschmack gebracht hat, denke ich mal. Ja, wir sind tatsächlich mit der Sendung so langsam auf der Auslaufstufe, auf der Abfahrt. Noch 3 Minuten ungefähr haben wir Zeit. Das heißt, wir könnten quasi jedem in der Runde nochmal die Gelegenheit geben, nochmal so einen zusammenfassenden Satz zu sagen. Wollen wir das tun? Herr Stein, Sie haben jetzt beim Stollen, kontrollieren Sie Stollen eigentlich auch?
Natürlich, das ist ja auch ein Lebensmittel. Und es gibt übrigens auch einen Stollenverband im Erzgebirge.
Ja.
Yeah. Auch qualitativ ganz weit vorn. Okay. Also insofern, ich habe nichts gegen den Dresdner, ich bin auch, ja, aber wir wollen ja das Erzgebirge nicht vergessen.
Genau. Sie hatten als den Satz, der so ein bisschen Ihre Haltung repräsentiert, gesagt, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Überwachungsbehörden und den Lebensmittelunternehmen, das ist das Beste, was im Lebensmittel passieren kann. Ich hoffe, dieser Abend hat dazu ein bisschen beigetragen, dass wir diese Harmonie untereinander hinbekommen, ohne dass man dadurch plötzlich ein Auge zudrückt.
Ja, also es geht ja gar nicht darum, Auge zuzudrücken. Wir sehen uns ja, zumindest sehe ich das auch so, als Partner der Lebensmittelwirtschaft. Also sowohl der handwerklichen als auch der industriellen. Wir sind ja nicht die bösen Kontrolleure, die da mit dem Holzhammer oder mit der Keule, wenn wir mal das Bild nochmal bemühen wollen, durch die Gegend rennen und überall den Produzenten auf die Finger schlagen, sondern wir sehen uns als Partner und als Berater. Und nur so kann man gemeinsam vernünftige Produkte, die auch für die Bevölkerung nicht schädlich und gesund sind, herstellen. Nur so geht's. Mhm. Natürlich haben wir ein paar Ausreißer, und das ist aber auch unsere Aufgabe, indem wir gegen die, also die sich absolut nicht dran halten, auch vorgehen. Die Möglichkeiten haben wir natürlich über Verwaltungsverfahren oder auch über Ordnungswidrigkeitsverfahren. Mhm. Aber damit regulieren wir auch, sagen wir mal, den Markt, indem wir die belohnen, die sich an die Regeln halten. Und das sind ja die allermeisten.
Gutes Schlusswort, genau. Dann fragen wir ganz kurz Herrn Lehmann. Das klingt ja erstmal gut. Partner aus der Kontrolle passt.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auf jeden Fall zusammen schaffen, dass man gute Qualität sicherstellen kann. Und es ist auch natürlich so, dass man berufsblind wird mit der Zeit. Mhm. Und es ist natürlich wichtig, dass ein Externer auch mal guckt, wo die Fehler sein könnten.
Und gut, dass ein Junge in die Familie wieder mit reingeht und dann auch nochmal guckt und sagt, ich habe da noch eine Idee. Alles klar, Frau Leister.
Ja, also abschlusstechnisch könnte man fast sagen, dass ich vor allen Dingen für die Vorweihnachtszeit und auch für die Weihnachtszeit ein kleines bisschen ein stärkeres Engelchen als ein Teufelchen auf der Schulter wünsche.
Der Genuss.
Genuss, also genießen darf man, Genuss darf sein, die Dosis macht das Gift.
Genau, Herr Hennig.
Na, wie soll das anders sein als Vertreter der Ernährungsindustrie hier für Sachsen? Muss man ganz ehrlich sagen, ich kann die Verbraucher nur auffordern, sich weniger um diese populistischen Sendungen zu kümmern und zu vertrauen auf die Qualität unserer Lebensmittel und vor allen Dingen regional und saisonal zu kaufen.
Wunderbar. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Mario Stein, dem Leiter des Referats Lebensmittelüberwachung im Erzgebirgskreis, der Eventköchin und Catering-Anbieterin Verena Leister, Richard Lehmann von dem Familienbetrieb Käserei Lehmann in Leipzig und Mike Hennig, Vorsitzender des Sprecherrats vom Netzwerk Ernährungsgewerbe Sachsen. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Die Podcast-Folgen unseres Radiotalks, die sind ja nachhörbar, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dort, in der ARD-Audiothek, gibt's weitere Podcasts zu unserem Thema. So fragten die Kollegen von Bayern 2, ist das noch Essen? Und nahmen hochverarbeitete Lebensmittel wie Instantsuppen, Fertigpizzas und so weiter unter die Lupe. Und bei der Podcast-Reihe Alles Geschichte, da gibt's eine Folge zur Entwicklung der Lebensmittelkontrolle vom Mittelalter bis heute. Von uns, von Dienstags Direkt, erscheint nächste Woche die nächste Ausgabe. Und Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.